Und dahinter ist eine Idee. Weil wenn wir singen, öffnen wir uns. Durch Singen öffnest du etwas in dir. Und darum ist Singen im Worte Gottes für die Kinder Gottes so extrem wichtig. Und Gott möchte, dass wir singen. Psalmen, Loblieder, geistliche Gesänge, das heißt Singen im Geist. Das öffnet uns und das macht uns bereit, tiefer, in tieferer Weise von Gott angesprochen zu werden und geprägt zu werden. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir alle brauchen, in tieferer Weise geprägt zu werden. Egal, was dein Problem ist, letzten Endes kannst du alles auf eine Sache zurückführen. Wir sind in dem Zustand, in dem wir sind, mit Ängsten, mit Minderwertigkeit oder falschem Ehrgeiz, Stolz oder irgendwelchen Dingen. Wir sind in diesen Dingen noch drin, weil zu wenig das, was in diesem wunderbaren Buch ist, in uns lebt. Unser Innerstes ist zu wenig überzeugt davon, dass diese Dinge, die da geschrieben sind, tatsächlich so sind, wie sie sind. Wir reden von der Liebe Gottes, aber das Maß des Empfindens und des Erlebens der Liebe Gottes ist noch so flach, ist noch so oberflächlich. Und wenn wir da tiefer wollen, es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen uns aufmachen und wir müssen Raum machen für den Heiligen Geist, sein Wort in einer tieferen Weise in uns hineinzulegen und dort lebendig zu machen. Das ist unser Problem, das ist unsere Not. Wir haben die gewaltigsten Dinge in der Bibel und wir fühlen uns oftmals so weit entfernt davon. Und das ist wegen des kalten Zustandes unseres Herzens, weil wir unser Herz mit allem Möglichen füttern, aber nicht mit dem, was Kraft hat, unser Herz zu erneuern und zu beleben und in Gewissheiten hineinzubringen. Gestern habe ich begonnen, ein bisschen über Gemeinde zu sprechen. Heute werde ich fortfahren. Gemeinde, Gemeindebau. Und an mehreren Stellen sagt das Wort Gottes etwas sehr, sehr Einfaches, aber was fast nirgendwo als wichtig und als erstrebenswert angesehen wird. Und selbst wenn es als erstrebenswert angesehen wird, dann weiß man nicht, wie man es erreichen soll. Gemeindebau im Heiligen Geist ist nur möglich, wenn die Gemeinde eines Sinnes ist. Nur dann ist Gemeindebau nach der Bibel, nach dem Neuen Testament möglich. Die Gemeinde soll eines Sinnes sein. Und viele Menschen glauben gar nicht, dass das möglich ist und sagen, ja, wir sind ja alle so verschieden und wir haben alle verschiedene Persönlichkeiten, wir haben alle verschiedene Interessen. Und wie soll denn das gehen, dass wir da alle eines Sinnes sind? Und wenn schon eines Sinnes, dann wessen Sinnes? Also wenn sie alle so denken würden wie ich, dann wäre ja gut. Das Problem ist, dass wir verschieden denken und dass jeder denkt, wenn sie alle so denken würden wie ich, wäre es gut. Eines Sinnes zu sein, heißt in den grundlegenden Anliegen Gottes informiert und überzeugt zu sein. In den grundlegenden Anliegen Gottes. Eines Sinnes bedeutet nicht, dass wir jetzt alle irgendwie eine Persönlichkeit haben. Du liebst die Berge, ich liebe das Meer, du Schoko, ich Vanille, du gestreift, ich kariert. Es gibt Dinge, da dürfen wir verschiedener Meinung sein. Aber es gibt Dinge, und das sind die Dinge auf dem Herzen Gottes, in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf die Absichten Gottes. Es gibt Dinge, da möchte Gott, dass wir alle mit ihm übereinstimmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir zusammen vorwärts gehen können und wirklich Gemeinde bauen können. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir legen alle unsere Ideen, unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Vorstellungen, was wir meinen, was dran ist, was richtig ist, was wichtig ist, was bedeutsam ist. Wir legen das alles beiseite und wir haben nur eine Sehnsucht. Herr, zeig mir deinen Willen. lass mich erkennen, was du willst. Hilf mir, dass die Dinge, die dir wichtig sind, mir auch wichtig werden. Und dass sie mir immer wichtiger werden. Hilf mir, in eine tiefe Übereinstimmung mit dir zu kommen. In einer Gemeinschaft, das spielt keine Rolle, ob das 5 sind, 50, 500 oder 5000. Wenn das ihre Haltung ist, wenn sie so im Alltag leben, wird Gott mit ihnen sein. Und sie werden gemeinsam vorangehen. Und etwas, was in vielen Gemeinden normal ist, werden sie nicht haben, Streit. Streit entsteht immer dann, wenn der eine rechts will und der andere links will. Und der rechts will, sagt, du von links, du bist verkehrt. Und der linke sagt, du rechts, du bist verkehrt. Und dann streiten sie. Streit in einer neutestamentlichen Gemeinde ist nicht der Wille Gottes. So einfach ist das. Weil, gibt es Streit im Himmel? Gibt es da konkurrierende Parteien unter den Engeln? Und haben die da Machtkämpfe und Eifersuchtsdramen? Und sind die neidisch aufeinander? Der hat eine höhere Position als ich und der hat mehr unter sich als ich. Gibt's das im Himmel? Nein. Kurze Zeit gab es das einmal. Und Gott hat es sofort beendet und hat den, der nicht umkehren wollte, rausgeschmissen. Warum ist der Himmel der Himmel? Warum ist der Himmel ein Ort der Freude und des Friedens? Weil sie eines Sinnes sind. Weil sie keinen Streit haben, weil sie kein Misstrauen haben, weil sie keine Konkurrenz haben. Weil sie nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander Gott anschauen und Gott die Ehre geben. Deswegen ist der Himmel der Himmel. Und Gemeinde soll den Himmel auf Erden widerspiegeln. Gemeinde ist eine Demonstration, wer ist Gott und wie geht es uns, wenn die Herrschaft Gottes aufgerichtet ist. Das ist Gemeinde. Und Gott möchte die Gemeinde benutzen, sein Wesen auszudrücken. Um den Menschen zu sagen, wenn ihr diese Leute schon so nett, so liebevoll, so barmherzig, so geduldig, so frei, so kühn, so lebendig, so kreativ empfindet, dann wie viel mehr ich, der ich sie so gemacht habe. Die Gemeinde ist dazu da, den Ungläubigen zu zeigen, das wunderbare Wesen Gottes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er sagt, genauso wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben denselben Auftrag, den Vater zu repräsentieren, ihn zu zeigen. Die Gemeinde soll in eine solche Einheit, Reinheit und Klarheit und in solchen Frieden und solche Lebendigkeit kommen, dass wir sagen können, wenn du wissen willst, wie Gott ist, komm doch mal zu uns. Das ist unsere Berufung. Ich kenne wenige Gemeinden, die das überhaupt glauben, dass das der Wille Gottes ist und noch weniger, die glauben, dass das normal ist und dass man das haben kann. Und das ist das Problem. Wir sind deswegen uneins, weil wir von verschiedenen Ideen ergriffen sind, aber nicht von der einen Idee Gottes. Wir jagen unseren eigenen Dingen nach, aber nicht dem, was wirklich von Gott ist. Und das ist unser Problem. Und darum gibt es so viel Sand im Getriebe. Darum knirscht es. Darum gibt es Spannungen. Darum gibt es Kämpfe, darum gibt es Zornausbrüche. Was ist Zorn? Zorn ist nichts anderes, meine Argumente helfen nicht weiter. Jetzt fahre ich andere Geschütze auf und ich schüchte dich ein und du wirst einknicken, du wirst merken, ich bin stärker als du, ich habe mehr Power als du und dann wirst du tun, was ich will. Das ist Zorn. Zorn ist ein Versuch zu herrschen. Hallo. Zorn ist ein Versuch zu herrschen. Aber im Reich Gottes herrscht nur einer, und das ist Jesus. Und wir lassen uns beherrschen von dem Friedefürst. Weil darin ist unsere Freiheit. Und darin ist unsere Ruhe und unser Frieden. Wenn der Friedefürst regiert, haben wir Frieden im Herzen. Wenn das Ego regiert, haben wir Kampf. Eines Sinnes zu sein, das ist unsere Aufgabe. Und wie können wir das tun? Indem wir uns alle einzeln verpflichten und nicht nur einmal in einem Gottesdienst irgendwann mal einmal sagen, jawohl, ich verpflichte mich oder ich unterschreibe es sogar, sondern indem wir es uns erwählen und unser Leben tagtäglich so ausrichten. Das ist, worum es geht. Ich will erfüllt sein vom Willen Gottes. Ich will, dass das, was in Gott lebt, in mir lebt. Ich will, dass das, was ihn bewegt, mich bewegt. Wenn eine Gruppe von Menschen, ob das ein Ehepaar ist oder eine Hausgemeinde oder eine 5000-Mann-Gemeinde, wenn sie das tun, jeder einzelne Tag für Tag, wird Frieden sein. So, der Friede kommt nicht, indem eine Partei stärker ist und siegt über die andere. Der Friede kommt, indem wir alle uns demütigen, alle uns beugen und sagen, Gott, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Dein Wille. Hilf mir zu wollen, was du willst. Hilf mir zu lieben, was du liebst. Was immer auch einschließt, hilf mir zu hassen, was du hast. Und da haben wir großen Nachholbedarf, weil wir denken, ja, wir sind der Kinder Gottes, wir sollen ja nicht hassen. So reden nur Menschen, die ihre Bibel nicht kennen. Ihr, der den Herrn fürchtet, Psalm 97, seid tolerant zum Bösen. Nee, was sagt die Bibel? Hasst das Böse. Das ist ein Befehl für alle die sagen, ich gehöre zu Gott, ich gebe ihm die Ehre, ich lebe für ihn. Dann hast du einen Befehl, das Böse zu hassen. Gott hasst das Böse. Und wir dürfen nicht dieses Bild vom guten Hirten so überdehnen und daraus ein sentimentales Softie-Abziehbildchen machen von einem Jesus, der nicht in der Bibel ist. Jesus ist der Friedefürst. Aber dieser Friede ist erreicht und dieser Friede wird aufrechterhalten, weil er das Böse hasst. Und sobald das Böse aufsteht, steht er auf und sorgt dafür, dass das rauskommt. Der Friede Gottes regiert, wenn die Entschiedenheit Gottes gegen das Böse regieren darf. Sonst gibt es keinen Frieden. Ein Frieden durch Toleranz, durch Wegsehen, durch Gleichgültigkeit ist nicht der Friede Gottes. Wenn das Gott wäre, dann wäre Satan heute noch im Himmel. Aber er hat rebelliert und er wurde rausgeschmissen. Und das ist richtig so. Halleluja. Und der Tag kommt, wo er von diesem Planeten rausgeschmissen wird. Halleluja. Wo es eine neue Menschheit geben wird, zu der der Teufel mit seinen Lügen keinen Zutritt mehr haben wird. Das ist, was meine Bibel sagt. Und das ist, wofür alle wahren Jünger Jesu kämpfen. Für die Herrschaft Christi. Nicht nur im Himmel, sondern auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da haben wir schon einen ganz wesentlichen Punkt, wo wir eine Einheit brauchen, eine Einmütigkeit. Das Ziel Gottes ist, König Jesus auf diesen Planeten zu bringen. Das ist das Ziel. Und ich kenne fast keine Gemeinde, und ich habe in meinem über 12-jährigen Reisedienst, 13 Jahre jetzt, viele Gemeinden besucht. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Afrika, in Asien, in Russland, im ganzen Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Ich habe viele, viele Gemeinden gesehen. Aber ich habe fast keine Gemeinde gesehen, wo in einer erkennbaren Weise das lebt. Wir sind Freiheitskämpfer und wir kämpfen darum, dass der König zurückkommt auf diesen Planeten und seinen Platz einnimmt. Die meisten Gemeinden beschäftigen sich entweder ums Überleben Manche haben auch Wachstumsziele. Manche wollen ein neues Gebäude haben. Manche wollen neue Gemeinden gründen. Aber es gibt wenige Gemeinden, die sagen, wir helfen mit. Wir tun unseren Teil, dass der König wiederkommt. Das zeigt mir einfach, wie weit wir vom Herzen Gottes weg sind. Gott will das eine und wir wollen irgendwas ganz anderes. Das mag auch gut sein. Gemeindewachstum ist ja nicht schlecht. Und wenn eine Gemeinde überleben will, ist es auch nicht schlecht. Ja? Aber das Erste muss das Erste sein und das Wichtigste muss das Wichtigste sein. Und letzten Endes geht es nicht darum, dass eine Gemeinde von 50 auf 100 wächst oder von 100 auf 1000 oder von 1000 auf 10.000. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass der Wille Gottes durch uns geschieht. Es geht darum, dass wir unseren Platz einnehmen und dass wir vereint mit Gott an einem Strang ziehen und dass wir unseren Teil tun. Und Petrus sagt, das ist unsere Aufgabe. Die Wiederkunft des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Der Mund redet aus der Fülle des Herzens. So, wenn der Mund nicht redet von der Wiederkunft Jesu, wenn der Mund nicht singt von dem König, der wiederkommt, dann weiß ich eins, es ist nicht in den Herzen. Hallo? Weil das, was im Herz ist, kommt raus. Und wenn da nicht rauskommt, Herr Jesus, komm, komm bald, komm wieder, dann kommt es nicht raus, weil es nicht drin ist. Und warum ist es nicht drin? Weil nicht Raum gegeben wurde, dass Gott es dort hineinlegen kann. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die jeden Tag sich darum bemüht, Gott, hier ist mein Herz, schreib dein Willen auf mein Herz. Fülle mich mit dem, was dich bewegt. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Lehre mich zu hassen, was du hast. Das ist Gemeinde. Wo das nicht da ist, wird Gemeinde gespielt. Wird ein frommes Theater veranstaltet. Aber da ist nicht der Herzschlag Gottes. Und Gott ist nicht zufrieden damit, dass wir wieder mal einen Gottesdienst störungsfrei geschafft haben. Sondern seine Sehnsucht ist, dass jedes einzelne seiner Kinder sich öffnet und sagt, ich will Hunger nach dir haben. Ich will dich suchen, ich will dir Raum geben, ich will mich dir hingeben, ich will dir erlauben, in mir dein Werk zu tun. Das ist Gemeinde. Und wo diese Sehnsucht nicht da ist, mögen Menschen das Gemeinde nennen, aber es ist nicht Gemeinde in den Augen Gottes. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, wo jeder Einzelne sein Herz Gott gibt und Gott Raum gibt, dieses Herz zu prägen, zu füllen und zu verändern. Da müssen eine Menge Dinge rausgenommen werden, bevor die göttlichen Dinge eingepflanzt werden. Jeder, der mit Gartenbau und Landwirtschaft zu tun hat, weiß, wenn ich da ein Stück Feld habe, was voller Unkraut ist und voller Dornen und Disteln oder Brennnesseln oder irgendetwas. Es macht keinen Sinn, dahin zu gehen und Samen auszusäen. Ganz gleich, ob das Getreide ist oder Mais oder Rasen oder irgendetwas. Es macht keinen Sinn, es wird nicht funktionieren. Bevor etwas gesät wird, bevor etwas gebaut wird, bevor etwas gepflanzt wird, müssen Dinge ausgerissen werden. Und Gott reißt aus, das, was ihm ein Hindernis ist, das, was ihn aufhält, das, was ihn einschränkt, das, was ihn behindert, dass sein Wille geschieht. Gott reißt aus, Gott ist sehr entschieden, das, was ihm widersteht, abzubrechen. Nicht, weil er liebt zu zerstören, sondern weil er weiß, wenn er was aufbauen will, muss erst der Boden bereitet werden. muss der Boden zubereitet werden, müssen die Dinge, die dort wild gewachsen sind, die müssen rausgerissen werden. Anders geht es nicht. Das versteht jeder, der schon mal was mit Garten zu tun gehabt hat. Und genau dieses Bild gebraucht Gott. Lass uns einmal zu Jeremia gehen. Und da sehen wir dieses Prinzip hier in seiner Berufung als Prophet. Aber das ist nicht nur für den Propheten so, das ist auch für alle anderen, die im Reich Gottes bauen. Und hier heißt es ab Vers 10 oder am Ende von Vers 9, der Herr sprach zu mir, siehe, Jeremia 1, Vers 10, dann siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Siehst du, bevor gebaut und gepflanzt werden kann, muss etwas abgebrochen werden, muss etwas abgerissen werden, etwas niedergerissen werden, etwas zugrunde gerichtet werden. Und das sind die falschen Ideen, die falschen Ziele, die falschen Werte, die falschen Vorstellungen. Dieses Werk des Abbrechens und Niederreißens ist etwas, was in uns stattfindet, in unseren Gedanken und in unserer Motivation, in unseren Werten. Und im Laufe der Zeit haben die Kinder Gottes eine Menge Dinge sich ausgedacht, die nie aus diesem Buch kamen, die nie vom Himmel kamen, die ihnen einfach gut erschienen, die irgendwie vernünftig waren, die irgendwie akzeptabel waren, aber die dem Werk Gottes widerstanden haben. Und wenn eine Gemeinde in Erneuerung kommt, wenn eine Gemeinde sich aufmacht, wir wollen zurück in die Wege Gottes, dann ist es immer ein Kampf. Weil verrückterweise ist es so, dass Menschen fehlgeleitet und irregeleitet und falsch gepolt sind und sie lieben Dinge, die Gott hasst. Und sie halten an Dingen fest, die ihm widerstehen, sie zu segnen. Das ist verrückt. Jeder will den Segen haben. Und trotzdem kann es sein, dass jemand festhält an Dingen, die gerade Gott hindern, ihn zu segnen. Zum Beispiel jemand kann festhalten an seinem Beleidigtsein. Und die Bibel sagt, beleidigt sein, gekränkt zu sein, nicht vergeben zu haben, bitter zu sein, ist ein mächtiges Bollwerk, das hindert, den Segen Gottes in mein Leben zu kommen. So, Bitterkeit ist mein Feind. Aber wenn ich Gott nicht kenne und wenn ich nicht belehrbar bin, dann kann es sein, dass ich diese Bastion, ich bin beleidigt und ich habe ein Recht darauf und ich werde beleidigt sein, solange wie ich das will und du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Mir ist Unrecht geschehen in diesem Haus und das ist noch nicht wieder gut gemacht. Und deswegen bin ich jetzt beleidigt, jawohl, das gebe ich auch zu, ich bin so ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, wen ich zitiere, niemand hat mir das erzählt, aber ich habe gerade jemanden zitiert. Manchmal im Geist, ich sage Dinge und ich weiß, jetzt ist wie so eine kleine Filmspule, die abgespult wird, kleiner Originalton eingeblendet wird. Ich habe schon Dinge erlebt in der Predigt, wo ich Wort für Wort Leute zitiert habe und hinterher haben sie den Pastor zur Schnecke gemacht. Warum hast du ihm das alles erzählt? Das habe ich schon erlebt. Die haben ihn fertig gemacht, haben ihn angerufen. Wieso hast du ihm das alles erzählt? Und er sagt, ich schwöre, ich habe nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Und ich musste dann vor die Gemeinde mich hinstellen und sagen, ich versichere euch, er hat mir nichts gesagt. Ja, wie kannst du denn das wissen? Ja, vielleicht war Gott dabei, als du deinen Ausbruch hattest. Vielleicht war Gott dabei, als du Gift gesät hast. Vielleicht hat Gott das gehört, vielleicht ist er wirklich allgegenwärtig. Allwissend, vielleicht. Hallo. Ich habe Situationen gehabt, wo ich unter der Salbung prophetisch erzählt habe, was Leute am Frühstückstisch gesprochen haben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Noch beleidigter zu sein oder zu sagen, das muss Gott ihm offenbart haben. Das heißt, Gott hat mich auch gehört und Gott ist nicht einverstanden und ich muss umkehren. Gott ist ein Baumeister und er baut Gemeinde. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Aber um zu bauen, müssen Hindernisse weggerissen werden, abgebrochen werden. Und leider ist es so, und das habe ich viele Male erlebt, weil manches Mal werde ich geschickt in Gemeinden. Und mein Auftrag ist, heb die ganze Gemeinde hoch, grab das alte, morsche, falsche Fundament raus und setz ein neues Fundament. Das musst du mal tun. In einer Hand die Gemeinde und mit der anderen Hand musst du dann ein Fundament darunter setzen. Das ist nicht so einfach. Das ist Schwerarbeit. Und dann erlebst du, du willst das morsche, alte, brüchige, faule, stinkende, eiternde Fundament ausräumen und du willst sagen, halt, stopp, das ist unser Schatz. Das ist, was wir so lieben. Nimm uns das nicht. Nur das nicht. Es ist möglich, als Kind Gottes durch jahrelange beständige Faulheit so weit weg zu sein vom Herzen Gottes und nicht mal zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und völlig verwirrt zu sein. Und man kann etwas schätzen, was Gott verachtet. Und man kann etwas verachten, was Gott schätzt. Und Gemeinde sind Menschen, die sagen, ich gebe mein Herz Gott jeden Tag. Und ich erlaube ihm, hier zu arbeiten. Auszureißen, abzubrechen, niederzureißen. Und zu bauen und zu pflanzen. Der Segen Gottes kann nicht kommen, wenn wir nicht erlauben, dass Gott auch diesen Teil tut, diesen Teil der Zerstörung. Gott will das Verkehrte zerstören und er wird es nur dann tun, wenn wir es ihm erlauben. Er kommt nicht mit der Brechstange, er kommt nicht mit Gewalt und sagt, hör mal, das verstehst du alles nicht, geh mal an die Seite, das ist alles verkehrt und jetzt greift er da rein und holt da deine Lieblingsdinge raus. Das macht er nicht, sondern wie macht er es? Er lässt sein Licht scheinen und er lässt dich sehen und du fängst an zu entdecken, das, was dir so wichtig war, was dir so kostbar war, ist Dreck in Gottes Augen und es hindert ihn, dich zu segnen. Und dann, wenn du anfängst, mit ihm übereinzustimmen und auf seine Seite trittst und dich gegen deine früheren Schätze stellst und zu Feinden machst, was Feinde Gottes sind, dann kommt er und setzt dich von diesen Dingen frei. Gehen wir einmal zu 2. Korinther. Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier ist das Werk Gottes, zerstören. Und wir sollen mit Gott zusammenarbeiten. Wir sind nicht passiv, wie im Zahnarztstuhl und lassen bohren, sondern wir treten auf Gottes Seite Und wir kämpfen gegen die Dinge in unserem eigenen Herzen, in unseren eigenen Vorstellungen, in unseren eigenen Gedankengebäuden. Wir kämpfen gegen die Dinge, die nicht von Gott sind. Wir machen Klarschiff. Wir nennen Lüge, was Gott Lüge nennt. Weißt du, Unglaube ist nicht, ach, ich armer Mensch, ich kann so wenig glauben. Unglaube ist eine Form von Glaube, genauso wie Unwetter eine Form von Wetter ist, aber eine ganz schlimme Form von Wetter. Unwetter heißt nicht Nichtwetter, sondern Unwetter ist ein schlimmes Wetter. Und Unglaube ist ein schlimmer Glaube. Es ist nicht Nichtglauben, sondern es ist das böse Glauben, das falsche Glauben, das verkehrte Glauben und das mit großer Hingabe. Der einzige Trost in dieser Sache ist, wenn jemand voller Unglaube ist, dann wissen wir, er hat die Fähigkeit zu glauben. Dieselbe Kraft, die er benutzt, die Lüge zu umarmen und die Lüge festzuhalten, kann er nehmen und damit die Wahrheit ergreifen. Sogar wenn jemand überführt wird von Unglaube, ist darin Trost. Und es braucht das Licht Gottes. Es braucht die Demut zu sagen, Herr, lass dein Licht leuchten. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Lass mich sehen, was du siehst. Zeig du mir. Lass mich verstehen. Lass mich verstehen, was dir wichtig ist. Nur dann kommt Gott und fängt an, uns die Augen aufzutun. Nur dann. So, das ist notwendig. Dass wir nicht sagen, das war schon immer so und ich habe Recht und da kann ich beweisen und das haben auch andere gesagt. Hey, wir stehen vor Gott, nicht voreinander. Und Gott ist Gott und wir sind nicht Gott und wir müssen nichts beweisen. Wir müssen nicht um irgendwas kämpfen, sondern was wir lernen wollen, ist in der Gegenwart Gottes schwach zu sein, loszulassen, uns zu demütigen, uns zu erniedrigen und zu sagen, Herr, ich halte an gar nichts fest. Das Problem des Festhaltens in der Gemeindeerneuerung ist so ein großes Problem. Menschen halten an alten Praktiken fest, halten an alten Ideen fest, halten an alten Theologien fest, halten an alten Vorstellungen fest, halten an irgendwas fest. Manchmal sogar, wie die Stühle gestellt sind, halten sie fest. Das war schon immer so. Und warum wollt ihr jetzt die Stühle anders hinstellen? Als wenn der Himmel einstürzt, wenn die Stühle anders gestellt werden. Als wenn Gott gekommen wäre mit einem Engel und gesagt, hier ist der Plan und ich möchte, dass die Stühle so stehen und niemals wagt es, die Stühle anders zu stellen. Hey, hallo. Manches Mal komme ich in einen Gemeinderaum und denke, wenn man das Podium nach da versetzen würde und würde die Stühle so ausrichten, wäre das alles viel übersichtlicher und viel einfacher. Und so gibt es Dinge, die sind so festgelegt und wir denken irgendwie, das muss immer so sein. Das muss immer so sein. Und wir kämpfen manchmal mit großer Vehemenz um sekundäre Dinge und haben längst nicht den Eifer, wenn es um die primären, die ersten, die wichtigen Dinge geht. Ich kann mich erinnern, als ich war ich 2 Jahre gläubig und der Herr hat mich geschickt dann nach Berlin und ich kam dort in eine Baptistengemeinde. Und der Herr sagte mir aus seinem Wort, da habe ich gelesen, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände hochheben. Und der Herr fragte mich bei meiner Bibellese, ist die Gemeinde auch ein Ort? Und ich wusste schon, worauf das Ganze hinausläuft und war etwas zögerlich. Weil ich habe noch nie in einer Versammlung die Hände hochgehoben. Und in der Gemeinde, in der ich war, unausgesprochen hing das in Luft. Hände hochheben ist eine Todsünde. Wage es niemand. Das stand da nicht irgendwie an der Wand oder so, ja. Aber das war in der Luft. Das konnte man deutlich einatmen. Und der Herr sagt zu mir, ich möchte am nächsten Sonntag, dass du die Hände hochhebst. Und weißt du, was ich gesagt habe als Ausrede? Das geht nicht, weil das niemand macht. Das ist ganz schön primitiv, ne? Aber so sind die Menschen. Gott schickt Mose und Mose sagt, ich kann nicht sprechen. Dabei hat er gerade zu Gott gesprochen und ihm gesagt, ich kann nicht sprechen. Ja. So, wir haben Ausreden. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Darf Gottes Wort Nummer eins sein? Darf Gott Gott sein in meinem Leben? Ist das wirklich sein Wille? Sind das seine Gedanken? Sind das seine Absichten? Oder ist es einfach nur irgendwie ein frommes Buch, das ich beliebig behandeln kann, wie mir das gefällt? Das müssen wir entscheiden. Und Gemeindeerneuerung fängt dann an, wenn jeder Einzelne entscheidet, das ist für mich der Maßstab. Daran messe ich meine Gefühle, daran messe ich mein Beleidigtsein, daran messe ich meine Aktivitäten, daran messe ich meine Gedanken, daran messe ich alles. Dieses Buch darf alles in mir messen. Das ist der Anfang von Nachfolge. Wenn ein Mensch diese Haltung einnimmt, dann fängt Nachfolge an. Vorher steht man und hat seinen Standpunkt und hat Urteile über alles Mögliche, bloß nicht über sein eigenes Herz. Schon Leute sagen hören mit großer Überzeugung, wer bist du? Ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Und ich dachte, ja, genau so kommt es mir vor. Du stehst, aber du musst gehen. Du musst gehen und dich bewegen. Geistliche Reife kommt nicht durch Zeit verstreichen lassen. Man kann 30 Jahre sitzen in einer Gemeinde, man kann 50 Jahre sitzen in einer Gemeinde und ist immer noch ein Baby. Und da können andere sein, die haben sich bekehrt und sie gehen in das Wort, sie erleben Jüngerschaft, sie werden geprägt, sie werden trainiert, sie werden angeleitet, sie werden korrigiert und geistlich erzogen. Und nach 4, 5 Jahren hast du Säulen, hast du Menschen, denen du etwas anvertrauen kannst, hast du Menschen, denen du Verantwortung geben kannst, hast du Menschen, mit denen du bauen kannst. Reife kommt nicht automatisch, indem die Zeit vergeht. Das ist die Reife der Äpfel. Die müssen nur geduldig am Baum hängen und warten, bis der Herbst kommt und dann werden sie reif. Aber das ist nicht die Reife der Christen. Geduldig Sonntag für Sonntag zu kommen, reicht nicht aus. Sondern wenn wir sagen, Gott, dein Wort ist der Maßstab und du darfst durch dein Wort, nicht durch die prophetischen Eindrücke, so wichtig die sind, aber die haben nicht den Platz des Wortes. Durch dein Wort darfst du meine Gedanken, meine Gefühle, meine Fantasien, meine Handlungen, mein Lebensstil bemessen, bewerten, beurteilen. Und Nachfolge heißt, ich habe eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, das Wort ist die Wahrheit. Und dann gibt es viele praktische Situationen, wo ich diese grundsätzliche Entscheidung anwende. Und wo ich sage, so, was sagt jetzt das Wort über dies? Was sagt das Wort über das? Wie nennt Gott das? Wie will er, dass ich es nenne? So, wir nehmen das Wort und wir identifizieren Lügen. Und wir reißen Lügengebäude runter. Falsche Vorstellungen. Hier wird von Gedankengebäuden gesprochen und von Höhen. Und was tun diese Höhen? Sie erheben sich gegen die Erkenntnis Gottes. Der Feind baut Dinge in eine Kultur, in eine Nation, in das Denken von Menschen. Und diese Dinge haben ein Ziel, die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Dass Menschen nicht sehen, wie Gott wirklich ist. Dass sie es nicht sehen können, weil sie etwas anderes sehen. Gerade vor ein paar Wochen bin ich wieder in Zentralasien gewesen und stand vor dieser Gebirgskette Tian Shan. Das sind Berge, die fangen mit 3000er an, dahinter kommen gleich 4000er. Und dann dahinter gibt es Berge, die haben 5, 6, 7000 Meter. Dagegen sind die Alpen eine Hügelkette. Aber wenn du vor einem Hügel stehst, der nur 300, 400 Meter hoch ist, Du siehst dahinter die 4000er nicht. Wenn du dicht genug vor dem kleinen Hügel stehst, siehst du dahinter den 4000er nicht, obwohl das nur 300 Meter hat, das Teil. Und der Teufel baut Höhen in unsere Vorstellung, in unser Denken. Und diese Höhen haben ein Ziel, die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Weil wenn wir sehen, wie Gott wirklich ist, wird unser Herz ergriffen, wird unser Herz anders. Wir werden weich, wir werden formbar, wir werden willig. Gott zu sehen, wie er ist, bedeutet ein williges Herz zu bekommen. Gott zu sehen, wie er wirklich ist, bedeutet verändert zu werden. Und darum geht es in der Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die entschieden ist, mit jeder falschen Höhe aufzuräumen, die die Erkenntnis Gottes verhindert. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die kämpfen gemeinsam für eins. Der Herr muss gesehen werden, so wie er wirklich ist. Hier unter uns und dann geht es von hier weiter in die Stadt und in die Region und in die Nationen. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die kämpfen, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und Gott erkannt werden kann. Zuerst von uns selbst und dann von den anderen, zu denen uns Gott sendet. Das ist das Problem, warum in der westlichen Welt Evangelisation so schwach ist. Wir versuchen, Menschen anzusprechen, Menschen einzuladen, Menschen auf Jesus hinzuweisen, Traktate zu geben, bevor wir mit ihrer Blindheit gehandelt haben. Und dann weisen sie die Einladung ab, dann wollen sie das Traktat nicht haben, dann wollen sie nichts hören und dann sagen wir, ja, die sind alle weltlich und desinteressiert. Aber wenn du mal schaust nach Südamerika oder Afrika, und ich bin dort gewesen, ich bin in Südamerika gewesen, ich habe gesehen, wie sie dort in Argentinien, in dieser gewaltigen Erweckungsbewegung, die damals sehr stark war, wie sie dort gebetet haben. Die haben total anders gebetet, als wir beten. Sie haben gewusst, wir müssen uns mit Bollwerken beschäftigen. Sie haben gewusst, wir müssen Höhen niederreißen. Wir müssen beten, dass das Licht scheint. Und wenn das Licht scheint, dann vergeht die Finsternis. Sie haben nicht gesagt, diese Leute um uns herum sind alle total ungläubig und unwillig und rebellisch und die wollen alle nicht, sondern sie haben gesagt, die können alle nicht. Die können alle nicht. Lass uns einmal zu Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26. Und ich lese einmal hier ab Vers 17. Das ist, was der Herr dem Saulus von Tarsus bei der Bekehrung gesagt hat. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das Erste, was der Herr hier sagt, was er tun will mit Paulus, ist nicht ihn zu senden, sondern ihn herauszunehmen. Heraus aus was? Heraus aus dem Volk und den Nationen, zu denen er dann gesandt werden soll. Ja, wenn er zu denen gesandt werden soll, dann warum soll er erst rausgenommen werden? Da kann er ja gleich hingehen. Und das ist der Punkt, den wir nicht verstanden haben. Nach der Bekehrung hören wir rechtlich, juristisch Jesus. Und wenn wir daran festhalten, wir kommen in den Himmel. Aber das bedeutet nicht, wir sind tauglich für den Dienst. Als Israel aus Ägypten gerettet wurde und herauskamen aus dem Land, waren sie nicht mehr unter Pharao. Aber das ganze Zeug von Ägypten war noch in ihnen. Reinigt eure Kleider. Der ganze Geruch von Ägypten war immer noch in ihnen. Sie waren aus Ägypten, aber Ägypten war noch nicht aus ihnen. Und wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir aus dem Reich der Finsternis genommen worden, aus der Herrschaft Satans, das ist die Welt, das Reich der Finsternis, herausgenommen und versetzt in eine andere Dimension. Und das nennt man das Reich Gottes. Und uns trennen Welten. Da ist ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen uns und dem Reich der Finsternis. Aber unsere Weltanschauung, unsere Werte, unsere Vorstellung, was ist richtig und was ist wichtig und was zählt, haben sich nicht automatisch geändert mit der Bekehrung. Sondern jetzt sollen wir diese Dinge ablegen, die aus der alten Prägung kommen. Wir sollen nicht in Anpassung an die Welt bleiben. Römer 12, seid nicht angepasst an die Welt, sondern jetzt begreift, was heißt es, ihr seid Kinder Gottes? Was heißt es, dass ihr in diesem Licht lebt? Was heißt es, dass ihr jetzt eine neue Identität habt? Legt das Alte ab und ergreift eure Berufung, ergreift eure Identität, ergreift, wer ihr wirklich seid. Etabliert euch in der Wahrheit, bekommt eine neue Identität. Weil die Entschiedenheit und die Klarheit deines Handelns hängt ab von dem Verständnis, wer du bist und wo du hingehst. Hast du das verstanden? Die Entschiedenheit und die Klarheit deines Handelns hängt davon ab, ob du weißt, wer du bist und wo du hingehst. Und das ist das Problem. Viele sind in der Gemeinde, aber sie wissen nicht, was ist die Gemeinde. Was heißt es, zur Gemeinde zu gehören? Was bedeutet das? Für sie bedeutet das ein Termin am Sonntagmorgen. Und vielleicht noch am Mittwoch oder vielleicht sogar drei Termine. Aber Teil der Gemeinde zu sein, hat nichts mit Veranstaltungen und Termine zu tun, sondern es ist eine Identität. Wir sind die Herausgerufenen. Wir sind Leute, die etwas haben von Gott, was die anderen nicht haben, was sie aber unbedingt brauchen. Wir haben Privilegien, aber wir haben auch eine Verantwortung, die ganz anders ist als der Rest der Leute in dieser Stadt. Und deswegen müssen wir anders leben. Und wir leben nicht so wie diese Leute da draußen. Unsere Werte sind anders. Unsere Ziele sind anders. Unser Geschmack muss sich verändern. Es kann nicht sein, dass ein Gläubiger an denselben Dingen Vergnügen hat, an denen ein Ungläubiger Vergnügen hat. Wenn das der Fall ist, dann gibt es nur eine Erklärung. Dieser Gläubige kennt seinen Retter nicht. Man kann nicht einen heiligen Gott mit Leidenschaft anbeten. Und während der Anbetung denken, okay, schaffe ich es noch zum Spätfilm? Was kommt eigentlich heute Abend? Lecker, lecker, lecker. Und dann zieht man sich Nacht für Nacht Dinge rein, die so abscheulich sind, dass man genau weiß, das darf man hier keinem erzählen. Weil es gegen das Buch ist, weil es gegen die Ordnung ist, weil es gegen das ist, was wir selber bekennen, was wir selber erklären, was wir selber singen. Entweder wir haben Leidenschaft nach Gott und Leidenschaft und Sehnsucht, in sein Bild verwandelt zu werden, oder die Leidenschaft nach den Lüsten und Begierden dieser Welt wird uns packen und prägen. Entweder oder. Da gibt's nichts dazwischen. Und wenn da Menschen sind, die sich vollsaugen von dem Dreck und dem Gift und der Gemeinheit und der Bosheit dieser Welt und das nennt man abendliches Fernsehen. Und kommt dann am Sonntag. Kein Wunder, dass er die Arme nicht hochkriegt. Kein Wunder, dass ihm das alles im Halse stecken bleibt. Kein Wunder, dass er sich schmutzig fühlt, besiegt fühlt, unter Verdammnis ist, dass er nicht frei ist, dass er auch Distanz hat zu den anderen Menschen. Weil wenn er keine Distanz hat, würden die irgendwann mitkriegen, wo so seine Leidenschaften sind, wo so seine Interessen sind. Vielleicht würde einer aus der Hüfte geschossen einfach fragen, du, was hast du eigentlich gestern Abend gemacht? Ja, warte mal, gestern. Und was er gemacht hat, darf er nicht sagen. Also muss er lügen. Und Lüge macht noch mehr Distanz. Und wenn Lüge in der Gemeinde ist, ist der Teufel in der Gemeinde. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Lüge zerstört Beziehungen und Lüge macht Raum für den Teufel. Hallo. Es gibt viele Gemeinden, die ich besucht habe, wo du gesehen und gespürt hast, wie der Teufel dort seine Feste feiert. Und Gott mag nicht mehr kommen am Sonntag. Er mag nicht kommen. Weil wir können einander betrügen. Aber wir können nicht Gott betrügen. Und wenn wir lügen mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, wenn unser Herzen etwas anderes wollen als das, was unser Mund erklärt, dann nennt die Bibel das Heuchelei und dann kommt Gott nicht mehr. Dann kommt er einfach nicht mehr. Dann können wir ruhig zitieren, ja, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, da ist er da. Wir sind eben nicht in seinem Namen zusammen. In seinem Namen zusammenkommen, in seinem Namen, das ist nicht eine Floskel, die man noch zur Sicherheit irgendwie ans Gebet dranhängt. Wir beten irgendwas und am Schluss noch ganz schnell und das in Jesu Namen. Und dann funktioniert es, weil wir haben noch die Kurve gekriegt und kurz vor Ende des Gebetes haben wir noch die magische Formel drangehängt. In seinem Namen heißt, wir leben in diesem Namen, wir leben für diesen Namen. Gemeinde ist eine neue Definition. Hoffentlich hast du die anderen alle mitgeschrieben. Sonst musst du die CD nochmal hören und nochmal aufschreiben. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sagt, wir leben für seinen Namen. Wir leben für seinen Namen. Apostelgeschichte 15, ein Volk für seinen Namen. Das war die Identität der ersten Gläubigen. Ein Volk für seinen Namen. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben diesen Eifer empfangen und kultiviert und bewahrt und sich nicht rauben lassen. Wir wollen den Namen Gottes groß machen. Unser Ziel als Gemeinde ist, wir wollen Gott Ehre bringen. Wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen ihn groß machen. Wir wollen ihm Ruhm, seinen Ruhm vermehren. Das ist das Ziel von Gemeinde. Die Gemeinde ist dazu da, um den Ruhm Gottes zu vergrößern. Das ist Gemeinde. Zweite Thessalonicher. Kapitel 1. Vers 11 und Vers 12. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollendet. Ende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes, des Herrn Jesus Christus. Der Name des Herrn soll in uns verherrlicht werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in den praktischen Dingen des Lebens Was denke ich? Was spreche ich? Wie spreche ich? Was ist die Haltung meines Herzens? Was ist meine Fantasie? Was sind meine Ziele? Was sind meine Wünsche? In all diesen Dingen bin ich ausgerichtet auf den Herrn. Und ich trachte danach, dass all diese Dinge in mir in Übereinstimmung sind mit ihm. Damit Menschen, die mich anschauen, sehen können, er liebt Gott. Damit Gott der Vater sehen kann, hier ist jemand, der meinen Sohn ehrt. Hier ist jemand, der mir gefallen möchte. Er lebt nicht, sich selbst zu gefallen, er lebt nicht, anderen zu gefallen, er lebt, um mir zu gefallen. Und für den Namen des Herrn zu leben, heißt auch, dass wir uns bewusst sind, wir werden nicht nur von Gott, nicht nur von Menschen, sondern wir werden auch von Mächten der Finsternis beobachtet. Und wir wollen ihnen ein permanentes Zeugnis geben. Wir ehren unseren Gott. Wir lieben unseren Gott. Wir verherrlichen unseren Gott, indem wir danach trachten, mit ihm übereinzustimmen, ihm zu gefallen, ihn zu erfreuen. Und Gott zu erfreuen ist immer gleichbedeutend mit Mächte der Finsternis zu tyrannisieren, zu quälen, ihnen eine harte Zeit zu geben. Aber weil die allermeisten Leute in der westlichen Welt ihre Sicht vom Leben nicht aus der Bibel holen, sondern aus der Bildzeitung oder entsprechende Regenbogenpresse oder Medien oder irgendwas. Deswegen ist die Idee, die Gemeinde hat was mit den Mächten der Finsternis zu tun, ist denen vollkommen utopisch. Weil nur durch das Auge des Glaubens, nur durch das Wort Gottes werden diese Mächte für uns real. Ich meine, die sind da. Aber ob wir sie wahrnehmen, ob das etwas mit unserem Leben zu tun hat, das hängt von unserer Hingabe an das Wort Gottes ab. Und wenn unsere Sichtweise von der Welt und vom Leben und was Geschichte ist und was Kultur ist, wenn unsere Sichtweise geprägt ist von den Informationsquellen dieser Welt, dann haben da Mächte der Finsternis und Satan selbst überhaupt keinen Platz. Und eine Gemeinde kann nicht Gott verherrlichen, wenn sie nicht versteht, dass sie unter Beobachtung ist von Mächten der Finsternis. Wenn sie nicht versteht, dass das, was sie tut, eine Auswirkung hat auf die Mächte der Finsternis. So oder so. Und das ist unser Problem, unsere Sichtweise vom Leben, unsere Vorstellung, wie das Leben funktioniert, ist manchmal ganz weit weg von der Bibel. Wir glauben nicht, dass durch das, was wir tun, man Gott berühren kann. Und wir glauben auch nicht, dass das, was wir tun, eine Wirkung hat auf den Teufel und auf Mächte der Finsternis. Wir glauben das nicht wirklich. Und eine Gemeinde, die in diese Art von Unglaube steckt, kann nicht Gott verherrlichen. Warum haben wir ein solches Bild von Gott, dass er unberührbar ist, dass er ganz groß und ganz weit weg ist und dass meine Worte, meine Haltungen, meine Taten, meine Fantasien in keiner Weise ihn irgendwie treffen oder berühren oder beeinflussen? Warum haben wir ein solches Bild von Gott? Das ist nicht das Bild, was aus der Bibel kommt. Aus der Bibel kommt ein Bild von Gott, dass er verletzlich ist, dass er beleidigt werden kann, dass er betrübt werden kann, dass er gekränkt werden kann. Das ist das Bild, das die Bibel malt von Gott. Und warum herrscht ein anderes Bild vor in den Herzen von so vielen der Kinder Gottes? Warum ein Bild von, oh Gott ist so weit weg und Gott ist so groß, glaubt doch nicht, dass er irgendwie überhaupt bemerkt oder ein Problem damit hat, was ich mir da am Fernseher oder vom Internet, was ich mir da anschaue. Also bitte, Gott ist doch so viel größer. Warum haben wir ein solches Bild von dem angeblich unberührbaren Gott? weil der Teufel uns eine dicke, fette Lüge untergejubelt hat. Wenn wir nämlich glauben an einen Gott, der so groß ist und der so weit weg ist und der in keiner Weise natürlich emotional berührt werden kann von meinem Dreck, habe ich Frieden weiterzumachen. Siehst du, hinter der Theologie des Teufels ist immer eine Absicht, uns einen Frieden zu geben über Dinge, wo der Heilige Geist uns Unfrieden geben möchte. Aber wenn wir glauben an einen Gott, der ganz weit weg ist, den das alles gar nicht berührt, hier bin ich und er ist irgendwo hinter der 15. Galaxie und er macht seine Sachen, ich mache meine Sachen, dazwischen ist nichts außer Sonntag, sage ich mal Hallo. Wenn ich ein solches Bild habe von Gott, werde ich nicht beunruhigt. Aber sobald das Bild Gottes anfängt, durch das Wort, das ich annehme, so beginnt es immer, durch das Wort, das ich annehme, in mir geformt wird, die Lügen rauskommen und die Wahrheit reinkommt und ich fange an zu realisieren, ich, kleiner Wicht, kann einen heiligen Gott beleidigen, kränken, betrüben. Dann regt sich etwas in mir und irgendwo entdecke ich in meinem Herzen, ich will Gott lieben, ich will ihn ehren. Ich will keine Schande auf seinen Namen bringen. Ich will ihn nicht beleidigen. Und dieser Keim, wenn du ihn nährst und fütterst, das ist der Anfang von Heiligung. Heiligung beginnt mit, ich entdecke, da gibt es Dinge, die ich sage, da gibt es Dinge, die ich tue, die tun Gott weh, die beleidigen ihn. Und das ist nicht, was ich will. Und deswegen müssen diese Dinge raus. Nicht aus Zwang, nicht ein guter Mensch tut sowas nicht oder irgend sowas, sondern weil da etwas durch Gott in mich gepflanzt ist, da ist ganz tief, bei manchen tief verschüttet, aber es ist da. Wenn du von neuem geboren bist, ist es da. In dir ist ein Verlangen. Du willst Gott erfreuen. Du willst Gott gehorchen. Du willst ihn verherrlichen. Du willst eine gute Beziehung haben zu ihm. Das hat Gott in dich hineingelegt. Das ist Teil der neuen Geburt. Von neuem geboren sein heißt, etwas von Gott ist in mich hineingekommen. Und da ist ein Verlangen, Gott zu gefallen, Gott zu gehorchen. Aber das ist oft sehr verschüttet durch falsche Lehren, durch falsche Vorstellungen und durch falsche Rechtfertigungen und Entschuldigungen und naja, und so schlimm ist das ja nicht und andere machen viel Schlimmeres und lauter solche Sachen. Aber wenn durch das Wort dieses Bild von Gott durchbricht, Gott ist nahe, Gott ist berührbar. Gott hat sich nicht geändert, so wie damals über Israel sagt er, ihr habt, wo immer ihr hingekommen seid, meinen Namen entweiht. Oder an anderer Stelle sagt er, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Zu David kommt der Prophet und sagt, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Da war die Sichtweise, da ist Gott und was wir tun, hat eine Auswirkung auf Gott, was wir tun, hat eine Auswirkung auf die Feinde Gottes. Und wenn wir Dinge tun, die ihnen gefallen, dann freuen sie sich, weil sie Munition haben, Gott mit Dreck zu bewerfen. So, ich hoffe, ihr versteht, dass da so ein starker Zusammenhang ist zwischen wie wir Gott sehen und wie wir leben. Und wenn wir zurückkehren zur biblischen Sicht von Gott und das annehmen und sagen, das ist die Wahrheit, das darf jetzt regieren, wird sich unser Leben verändern. Deswegen müssen die Höhen weg, die falschen Ideen über Gott, die falschen Vorstellungen über Gott. Jemand sprach mit einem landeskirchlichen Pfarrer Und er rühmte sich, oh, welche Freiheiten sie haben in der Kirche und dass sie alles tun können, was die Bibel sagt und wunderbar und Erneuerung und alles. Und dann kam die Frage, ach, ihr dürft alles tun und wie ist das dann mit der Taufe? Ja, das ist ja nicht so wichtig. Und dann war die Frage, ja, aber denkst du nicht daran, eines Tages stehst du vor Gott und du musst vor Gott Rechenschaft geben für deinen Dienst. Und du weißt, du tust Dinge, die sind total gegen das Wort. Was wird Gott dann sagen? Und vor allen Dingen, was wirst du dann sagen? Und er sagt, dieser liebe Mensch, naja, was Gott nachher am Ende über unser Leben und über unseren Dienst sagt, das können wir ja überhaupt nicht wissen. Hier ist ein Beispiel für das, was ich vorhin erklärt habe. Jemand hat ein falsches Bild von Gott. Und weil er ein falsches Bild hat, hat er Frieden über Zeugs, worüber er keinen Frieden haben sollte. Wo kommt der Frieden her? Aus der Lüge. Und jeder, der in Seelsorge ist, hat das schon erlebt. Du erzählst Leuten etwas und du sagst, hey, das ist aber nicht in Ordnung. Und sie sagen, ja, wieso? Ich habe Frieden drüber. Jeder, der in Seelsorge ist, hat schon solche Leute erlebt. Und ich sage, wenn du über diese Sache Frieden hast, dann muss ich dir sagen, dieser Friede kommt geradewegs aus der Hölle. Wie kannst du so etwas sagen? Weil der Heilige Geist hat seine Meinung über Sünde nicht geändert. Und der Heilige Geist gibt dir nicht Frieden über etwas, was er in seinem Buch verbietet. Das wird er niemals tun. Er ist nicht verwirrt. Sein Geschmack ist immer noch gleich. So, wenn du jetzt über diese Sache Frieden hast, sagen wir mal, ja, eine Frau will unbedingt da mit einem ungläubigen Mann losziehen und will ihn heiraten. Und sie hat Frieden darüber. Dieser Friede ist nicht der Friede Gottes. Weil Gott bestätigt sein Wort. Und nicht das Gegenteil von seinem Wort. Gott gibt Frieden zum Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und wenn wir Unfrieden, wenn wir ungehorsam sind seinem Wort gegenüber, dann will er uns Unfrieden geben, damit wir merken, hey, da stimmt etwas nicht. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und das Wort bedeutet, er ist der Schiedsrichter. Was macht der Schiedsrichter beim Foul? Pfeift er. Um zu signalisieren, hier ist ein Regelverstoß. Und er muss jetzt in Ordnung gebracht werden. Das Spiel geht nicht weiter, nachdem er gepfiffen hat. Der Heilige Geist will als Schiedsrichter regieren. Aber wenn wir ein falsches Bild haben von Gott, wenn wir denken, ach, ob ich jetzt mich an diese Dinge halte, das ist eh kulturell und das war früher und heute ist alles ganz anders und heute ist eine andere Zeit und heute sehen die Dinge ganz anders aus. Wenn wir Lügen glauben, dann haben wir Frieden, während wir Lügen praktizieren. Und so gibt es Gläubige, die sitzen vor dem Fernseher, die sitzen vor dem Internet, schauen sich die schrecklichsten Dinge an und reden sich ein, sie haben Frieden und alles ist in Ordnung. Aber in der Gemeinde des Herrn, wo die Heiligkeit Gottes immer mehr zunimmt, wo das Licht Gottes immer mehr zunimmt, fühlen sie sich als Fremdkörper. Weil sie eine Mauer haben zwischen sich und den anderen. Niemand darf ja wissen, welche Gelüste sie da pflegen. Und dann zum Schluss, das ist das perfideste an der ganzen Geschichte, wird das noch alles umgedreht und aus dem Täter wird der Opfer. Ich fühle mich in meiner Gemeinde gar nicht mehr wohl. Ich kann gar nicht mehr kommen. Ja, aber nicht, weil endlich getan wird, was die Bibel sagt, sondern weil du nicht tust, was die Bibel sagt. Deswegen fühlst du dich nicht zu Hause. Hallo. Hallo. So ist es. Und ihr müsst mutig sein, Menschen so etwas zu sagen. Wenn sie sagen, ja, ich fühle mich in meiner Gemeinde gar nicht mehr heimisch. Ja, dann komm doch mit uns mit und fang an zu tun, was die Bibel sagt. Wir helfen dir dabei. Und du wirst dich wieder wohlfühlen in deiner Gemeinde. Wie kann es sein, Gott nimmt zu, und das ist offensichtlich der Fall in diesem Haus hier, die Gegenwart Gottes, das Licht, die Klarheit nimmt zu, wenn auch langsam, aber stetig. Wie kann es sein, Gott nimmt zu, und Menschen fühlen sich nicht wohl? Wie kann das sein? Es gibt nur einen Grund, sie kennen Gott nicht. Aber wir strecken die Hand aus und sagen, du kannst Gott kennenlernen. Wir helfen dir. Wir lehren dich ein Leben in den Ordnungen Gottes. Wir lehren dich ein Leben, dass du Gott wirklich kennenlernen kannst. Gott hat uns sein Buch gegeben, um uns seine Gedanken mitzuteilen. Und unsere Aufgabe ist nicht, diese Gedanken zu entkräften, zu relativieren, wegzuerklären oder irgendwie da was anderes reinzudeuten. Unsere Aufgabe ist, seine Gedanken zu übernehmen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir seine Gedanken übernehmen, und das heißt, sein Denken zu erneuern, wenn wir seine Gedanken übernehmen, dann bekommt er Raum durch den Heiligen Geist in den tieferen Schichten unseres Herzens zu wirken. Niemand kann sein Herz verändern. Aber wir können aufhören, Gottes Gedanken zu widerstehen. Wir können aufhören, Müll zu reden. Wir können aufhören, diesem Buch zu widersprechen. Und wir können anfangen, mit Gott übereinzustimmen. Und wenn wir das tun, dann fängt der Heilige Geist an, uns Offenbarung über Gott zu geben. Das heißt, wir fangen an, ihn selber zu sehen und zu erleben und zu schmecken, wie er ist. Es ist eine Sache, eine Predigt zu hören über die Demut Jesu, eine andere Sache, im Heiligen Geist das Herz Jesu gegenüber dem Vater zu sehen, die Demut Jesu zu sehen, anzuschauen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Unterschied ist so viel wie zwischen ein Kochbuch lesen und eine gute Mahlzeit essen. Kochbuch ist ein guter Anfang. Damit können wir unsere Frau in die Küche schicken und sagen, genau das möchte ich haben. Aber sie kommt nicht nach zwei Stunden wieder und sie gibt uns eine Fotokopie aus dem Kochbuch und sagt, bitte guten Appetit. Das wäre grausam. Das ist Psychoterror. Das würden wir Männer nicht überleben. Nein, sie nimmt das Buch und das Buch ist der Anfang. Aber das Ende ist eine leckere Speise. Ja? Und das heißt nicht, dass das Buch unwichtig wird. Es ist nicht, wir verlassen nicht das Buch und haben dann irgendwas anderes, sondern weil wir das Buch haben, haben wir die Erfahrung. Weil wir das Buch haben, haben wir die Erfahrung. Und wenn ich sage Buch haben, dann meine ich nicht ein schon angestaubtes Bibelbuch auf dem Nachtschrank, sondern meine ich, das Wort lebt in uns. Wir machen Raum, wir lassen das Wort in uns wohnen. Das meine ich mit das Buch haben. Erneuerung beginnt damit und Erneuerung geht weiter, wenn wir in Entschiedenheit den Ordnungen Gottes in diesem Buch folgen und sagen, Gott, wir wollen dich sehen, wie du bist. Und wir sehen einen Gott, der empfindsam ist, der nahbar ist, der unangenehme, negative Emotionen haben kann über den Zustand seines Volkes. Das ist, was die Bibel uns sagt. Jesaja 52, da ist das Volk Gottes in Niederlage. Und warum ist es in Niederlage? Das liest du am Ende von, brauchst jetzt nicht aufschlagen, am Ende von Kapitel 51. Die Feinde sagen, bück dich, leg dich hin. Wir wollen über dich hinweglaufen. Und die, die doch herrschen sollen, sind so dumm und legen sich hin. Sie befolgen den Anordnungen des Feindes. Und der Feind marschiert mit Triumphgeheul über die Kinder Gottes hinweg, die doch herrschen sollen. Und Gott sagt ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Jesaja 52, ich glaube es ist Vers 5. Den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Wenn du so einen Vers nimmst und darüber brütest und sagst, komm, Heiliger Geist, was heißt das? Was bedeutet das? Tu mir das auf, mach mir das klar, zeig es mir, lass es mich verstehen, lass es mich sehen, lass es mich erleben. Und du tust das Immer wieder. 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Immer wieder. Dann kommt der Heilige Geist. Und was passiert? Das Wort wird Fleisch. Und du fängst an ein klein bisschen. Und das klein bisschen kann mehr werden, wenn du weitermachst. Du fängst an, etwas zu fühlen von dem, was da geschrieben steht. Und dann merkst du, wenn Gott sagt, ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Das sagt er mit Schmerz, das sagt er mit Trauer. Das sagt er, weil er betroffen ist, weil ihm das keinen Spaß macht. Da ist eine Klage drin. Aber weil wir so aufgeklärte, moderne Menschen sind, voll von dem ganzen Griechentum, von dem ganzen humanistischen Zeug, ein Gott, der Schmerz empfindet, ein Gott, der Klage hat, das passt nicht. Das ist ja komisch. Aber das ist, was die Bibel sagt. Und du musst dich entscheiden, wo willst du dein Bild von Gott her haben? Aus diesem Buch oder aus den Büchern dieser Welt? Aus diesem Buch, das die Wahrheit ist, oder aus den Ideen dieser Welt? Wo soll dein Bild herkommen? Und dann kommen sie ganz schlau und sagen, ja, das ist ja alles Altes Testament. Und dann muss ich sie daran erinnern. Gott hat gesagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Wie Gott empfindet über Sünde, hat sich von Anfang an bis heute nicht geändert. Und wenn du ein neues Testament haben willst, bitte sehr. Epheser 4. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Ihm betrüben heißt, ihm Schmerzen zuzufügen. Oder was heißt betrüben? Ihm seelische Schmerzen zuzufügen. Oder was heißt betrüben? Also der Heilige Geist kann betrübt werden. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist sogar nach Paulus der Herr in der Gemeinde. Er kann betrübt werden. Wenn der Heilige Geist betrübt werden kann, kann Jesus betrübt werden, dann kann der Vater betrübt werden. Und wodurch wird der Heilige Geist betrübt, wenn du das einmal liest? Diese Passage da, das ist wie ein Sandwich. Gib dem Teufel keinen Raum, dann da, und dann am Ende, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird betrübt durch die Dinge, mit denen wir dem Teufel Raum geben. Und was sind das für Dinge? Schwarze Messen, Spiritismus, Bordellbesuche, Bankeinbrüche. Nee, was steht da? Lästerung, Bitterkeit, Zorn, negatives, dummes Gequatsche, hinterm Rücken reden. Das sind die Dinge nach den Beschreibungen von Paulus, die den Heiligen Geist betrüben. Wenn wir nur glauben würden, dass diese Dinge ihn betrüben, etwas in uns würde sagen, wir müssen damit aufhören. Das kann nicht so weitergehen. Aber wenn wir das eine glauben und das andere lesen, deswegen können wir weitermachen. Unruhe, Unfrieden über Sünde kommt, sobald wir Wahrheit ergreifen. Und solange wir in der Lüge bleiben, können wir die schlimmsten Dinge tun und wir werden konfrontiert und wir sagen, wieso? Also nee, da habe ich Frieden drüber. Wir können Frieden haben, aber sind völlig eingeseift vom Teufel als Kind Gottes. Paulus spricht von Gläubigen, die er warnen muss vor Gemeinschaft mit den Dämonen. Schon mal gelesen? Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und er sagt, wenn ihr nämlich das tut, dann reizt ihr Gott zur Eifersucht. Ihr reizt Gott zur Eifersucht. Mitten im Neuen Testament ist da ein Gott, den man reizen kann zur Eifersucht. Ist da ein Gott, der sagt, ich kann es nicht ertragen, wenn meine Kinder sich von mir abwenden und sie fangen an, auf den Partys der Dämonen zu tanzen. Ich kann das nicht ertragen. Aber weil wir nicht glauben an einen eifersüchtigen Gott, der Feuer in den Augen hat, der sagt, diese Götzen müssen raus aus deinem Leben. Deswegen haben wir Frieden. Und tolerieren in unserem Leben und im Leben der anderen Dinge, die Gott niemals toleriert. Niemals. Und positiv gesprochen hieß wieder der Weg der Erneuerung. Durch das Wort Gottes sehen wir Gottes Herz, Gottes Wesen. Wir bekommen Gottes Geschmack. Wir lernen zu lieben, was er liebt. Wir lernen zu hassen, was er hasst. Wir lernen, unser Herz zu bewahren. Und dann kommt Stufe 2. Dann kämpfen wir für unseren Bruder und für unsere Schwester. Und wir sprechen in Liebe die Wahrheit. Und wir sagen, Gott liebt dich zu sehr, als dass er tatenlos zulässt, wie du dich diesem und jenem Mistzeug hingibst. Sei das Zorn, sei das einfach stumme, stille Verweigerung, sei das falscher Ehrgeiz, Ambitionen, Stolz, was auch immer. All das sind Dinge, die gehören nicht zu einem Kind Gottes. Es gehört nicht zum Bild Jesu. Und Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam sich darin unterstützt, in das Bild Jesu umgeformt zu werden. Das ist Gemeinde. Und dann wird unsere Liebe zum Bruder und zur Schwester so groß, dass wir nicht mehr schweigen werden. Wir werden zu Gott über die Sünde des Bruders sprechen und wir werden zum Bruder über seine Sünde sprechen. Das ist Gemeinde, Verantwortung füreinander. Wo wir nicht höflich und diplomatisch und heuchlerisch sind, sondern wo wir wahrhaftig sind. Und wo wir das tun, was die Bibel sagt. Wir ermahnen einander. Was ermutigen und zurechtweisen bedeutet, beides. So wiederum, du siehst, neue Dinge kommen aus einer tieferen und klaren und, wenn du so willst, neuen Sicht, wer Gott ist. Wir sehen ihn und wir werden verändert. Je klarer wir ihn sehen, umso mehr wird das unser Leben verändern. Jesaja 9. Nee, ich glaube, es ist nicht 9, es ist 11. Jesaja 11. Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Wie das die Zwischenüberschrift auch sagt, das ist das endzeitliche Friedensreich. Da sind wir noch nicht. Aber mir geht es jetzt um ein Prinzip, das wir hier verstehen können. So, das Böse hört auf. Leute werden nicht mehr das Böse tun. Warum? Weil sich alle mächtig am Riemen reißen. Weil sich alle ganz doll zusammenreißen. Und die letzten Energien irgendwie für ihre Heiligung mobilisieren. Und dabei ganz verkrampft werden. Nein. Dieses neue Verhalten kommt aus einer neuen Sicht. Man wird nichts Böses tun, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Hier siehst du den Zusammenhang zwischen Verhalten und Erkenntnis Gottes. Verhalten und Erkenntnis Gottes. So wie ich ihn sehe, oder wahrnehme, oder meine zu sehen, so werde ich mich verhalten. Mir kommt die ganze Zeit eine Szene Erinnerung, an die ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gedacht habe. Und sie illustriert das auch sehr gut. Da war eine Situation, ich war ganz junger Christ und es gab wegen den Dingen des Heiligen Geistes und wegen dessen, was der Herr anfing zu tun in der Jugend, gab es enorme Aufruhr und Spannungen und Turbulenzen in der Gemeinde. Und das führte dann dazu, dass die Leitung Leitlinien ausgegeben hat, über wie wir jetzt miteinander umgehen. Und eins der Dinge war zum Beispiel halt, wenn irgendwas ist, wenn man Anstoß nimmt, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist oder wenn man meint, ein Problem zu sehen, man spricht nicht mit anderen, sondern man spricht mit der Person direkt. Das war eins der Dinge. Es gab eine ganze Reihe von Dingen, aber das war eins der Dinge. Das wurde dort also vorgelegt und dann gemeinschaftlich also akzeptiert und angenommen von der Gemeinde. Und ich war zufällig am Ende der Versammlung dann draußen und erlebte mit, wie kaum, dass wir draußen in der frischen Luft waren, wieder jemand anfing, über einen anderen wirklich böse und negativ zu reden. Und ein Dritter erinnert ihn dran: Weißt du nicht, was wir gerade vor 5 Minuten da drin beschlossen haben? Und seine Reaktion war: Was geht mich das an, was da drin gesprochen wird? Also dahinter ist die Idee, die Gemeindeleitung, das sind Hampelmänner. Die können eine ernste Sitzung machen, sagen: Leute, die Sache ist ernst, jetzt müssen wir uns an das Wort halten, sonst gibt's hier mächtig viel Probleme. Ja, und man kann da fromm sitzen und das abnicken und in seinem Herzen sagen: Ihr könnt mich alle mal. Was ich mache, bestimme ich selber. Das ist ein praktisches Beispiel, wie die Sicht Gottes und von seiner Gemeinde eben unser Verhalten prägt. Wenn ich denke, das ist nur ein Verein, wie der Kaninchenzüchterverein, und da konnte ich auch immer sagen, wie mir zumute war, und da mussten die das auch ertragen, nicht wahr? Und das konnten die auch. Ich bin nun mal so, und ich kann mich nicht für euch verstellen und verbiegen. So sehen sie die Gemeinde als ein Verein. Und jeder kann doch froh sein, dass ich überhaupt da bin und dass ich mitmache, zum Teil. Aber wenn ich sehe Gemeinde als, es ist das Haus Gottes und die Dinge meines Herzens, meine Worte, meine Haltungen, meine Reaktionen zu meinen Geschwistern sind alle vor der Gegenwart Gottes und ich bin dafür verantwortlich. Und eines Tages muss ich Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort. Wenn ich das glaube, sage ich: Oh Herr, können wir doch mal gerade über meine Worte der letzten Wochen und Monate gehen, können wir dann nochmal über die Bücher gehen, kann dann auch irgendwo was durch das Blut Jesu ausgelöscht werden, ist dann noch möglich, dass ich da was zurücknehmen kann? Ja, wir können über vergangene Dinge Buße tun und Gott vergibt und erlöscht aus. Und wenn du nachher dann das Video deines Lebens kriegst, ist es gelöscht. Die Szene kommt nicht vor. 1000 Jahre nach David sagt der Heilige Geist: Ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ja, aber was war denn mit Batseba? Ja, so spricht der Fromme, der Selbstgerechte, der mit dem Finger zeigt. Gott sagt: Batseba, wer ist Batseba? Gelöscht, getilgt. Gibt's nicht mehr in der Biografie. Es gibt's noch als Geschichte, aber nicht mehr in dem Bewusstsein Gottes. Gott hat es gelöscht. Weil der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der erstens uns misst an seinem heiligen Wort. Und da fallen wir alle durch. Da sind wir alle zu kurz. Da sind wir alle zu daneben. Wir müssen umkehren. Wenn wir umkehren, das heißt, wenn wir mit ihm übereinstimmen über unsere Sünde, ist er gerecht und vergibt. Und wenn er vergeben hat, dann reinigt er. Und wenn er gereinigt hat, was macht er dann? Dann vergisst er. Und das ist, was wir oft vergessen. Gott vergibt, Gott reinigt, Gott vergisst. Sagt er: Wo hast du denn das her? Aus dem Buch. Da steht, dass es kein Gedenken mehr gibt an die Sünde. Durch das Blut Jesu, rein vom bösen Gewissen. Gott will nicht, dass wir an die Sünde denken, weil er nicht mehr daran denkt. Er denkt nicht mehr an die Sünde. die du bekannt hast, die du bereut hast. Er denkt nicht an die Sünde. Und weil wir Gott nicht kennen, denken wir sehr wohl an die Sünde, zumindest die des Bruders. Und wir können ihm noch Jahre später das wieder aufs Butterbrot schmieren. Wir haben da ein minutiöses Gedächtnis, ein Archiv, das kann die kleinsten Kleinigkeiten speichern. Einmal war ein Bruder bei mir zu Hause. Wir kannten uns recht gut. Ich würde nicht sagen eng befreundet, aber wir kannten uns sehr gut und hatten ein gutes, offenes, vertrauensvolles Verhältnis. Und er war bei mir zu Hause zu Besuch. Und wenn ich mich zu Hause wohlfühle und mich entspanne, dann kann es schon mal passieren, dass ich meine Füße auf den Couchtisch tue. Das ist mein Haus, das ist mein Couchtisch, das ist ein Zeichen, dass ich mich wohlfühle. So, wenn du mich besuchst, ich lege die Füße auf den Tisch, kannst du sagen, ah, jetzt ist er entspannt, okay, gut. Aber dieser Mann hat diese Botschaft total anders verstanden und war darüber beleidigt und empfand das als ein Zeichen von Respektlosigkeit, dass ich meine Füße auf meinen Tisch gelegt habe. Hat mir das aber nicht gesagt. Wir hatten eine nette Konversation und der Besuch ging zu Ende und der fuhr weg. 10 Jahre später traf ich seinen Schwiegersohn. Und er sagte, ich muss dir was sagen. Also mein Schwiegervater ist immer noch ganz schwer gekränkt davon, dass du in seiner Gegenwart deine Füße auf deinen Tisch getan hast. Nach 10 Jahren wurmt und bohrt das noch in ihm. Aber er sagt es ja nicht, sondern pflegt da sein Beleidigtsein. Wir sind schon seltsame Wesen, was wir alles so anstellen können. Und woher das Missverständnis? Höflichkeit wird mit Aufrichtigkeit verwechselt. Wenn dieser Mann gesagt hätte, weißt du, ich fühle mich unwohl, wenn du deine Füße auf deinen Tisch tust. Ich fühle irgendwie, du respektierst mich nicht. Ich sage, hey Bruder, du weißt, dass ich dich schätze und ich würde sofort meine Füße von meinem Tisch tun, wiewohl ich alles juristische Recht habe, meine Füße auf meinen Tisch zu tun, solange mir das gefällt. Aber ihm zuliebe, um ihm nicht den Anlass zu geben, zu denken, ich respektiere nicht, ich würde meine Füße von meinem Tisch nehmen und sie wieder erst drauf tun, wenn er weg ist. Aber weil ich ja nicht weiß, dass er beleidigt ist, das behält er als Geheimnis in seinem Herzen. Gibt er mir keine Chance, ihm zu zeigen, dass ich für ihn bin. Siehst du, wie gemein das ist? Und das ist, was oft passiert in Beziehungen. Wir haben Erwartungen, was der andere tun müsste. Wir sagen dem das aber nicht. Und der tut nicht, was wir meinen, was er tun müsste. Und dann bestrafen wir ihn dafür. Und der arme Kerl weiß gar nicht, was er tun soll. Weil es wurde ihm ja nicht gesagt. Das ist Heuchelei. Und das betrübt den Heiligen Geist. Und das findet in sehr vielen Gemeinden statt. Wir haben Erwartungen an den anderen, die erfüllt er nicht. Wir sagen die Erwartungen nicht, aber wir bestrafen ihn dafür, dass er die Erwartungen nicht erfüllt. Das ist nicht das Reich Gottes. Das ist das Reich der Lüge, der Finsternis. Was sagt die Bibel? Die Wahrheit reden in Liebe. Der hätte doch sagen können, du, ich fühle mich echt unwohl, wenn du deine Füße auf dem Tisch hast. Nicht wegen des Geruchs, die haben nicht gerochen, aber einfach optisch hat das bei mir eine bestimmte Signalwirkung. Ich sage, du, hey, das soll nicht bei dir ankommen. Zack, Füße runter, ist jetzt gut, Bruder, es fühlt sich jetzt besser. Wunderbar. So, das sind Beispiele. Ich mache ziemlich konzeptlos heute Abend, aber da ist ein Faden drin. Und der Faden ist der, ich versuche zu definieren, was Gemeinde ist. Und der Faden ist der, ich versuche zu erklären, wie wir uns benehmen und was wir tun. Miteinander und mit Gott. Hängt davon ab, wie wir Gott sehen. Hängt davon ab, welchen Platz dieses Buch hat in unserem Leben. Das ist das Entscheidende. Darf dieses Buch alle deine Gedanken richten? Darf dieses Buch alle deine Worte beurteilen? Darf dieses Buch dein Herz beurteilen? Darf es das oder nicht? Das ist die Frage. Und Erneuerung bedeutet, alle beantworten diese Frage mit Ja. Dann kriegen wir Erneuerung. Und du sagst ja, und wenn nur drei Viertel mit Ja antworten, dann kriegen drei Viertel Erneuerung. Und das eine Viertel wird später nachkommen oder weggehen. Licht und Finsternis, Stolz und Demut, Lüge und Wahrhaftigkeit wird niemals ein trautes Paar werden. Niemals. Wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von Ungerechtigkeit. Wir können nicht sagen, Jesus, du bist mein Herr, und wir decken Ungerechtigkeit in unserem Leben und im Leben des Bruders oder der Schwester. Wir können das nicht. Wir haben kein Recht dazu. Wir dürfen es nicht. Wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von Ungerechtigkeit. Okay, ich empfinde, hier ist ein Punkt jetzt, den wir setzen sollen. Aber ich möchte euch Gelegenheit geben, zu antworten. Das ist, wo wir es oft verpassen. Vor dem Gottesdienst, jedenfalls einige sagen, komm Gott, rede. Und dann redet Gott und dann gehen wir alle weg. Die einen enttäuscht oder gekränkt und die anderen erbaut, je nachdem. Aber wir gehen einfach weg. Aber wenn Gott geredet hat, wir sind alle weg und Gott ist immer noch hier und sagt, ja, warum gebt ihr keine Antwort? Veränderung, egal wie tief du in Traditionen, in Religiosität, in Verstocktheit bist. Veränderung beginnt damit, dass du neue Entscheidungen triffst in Übereinstimmung mit dem Buch. So fängt Veränderung an. Mir ist ganz gleich, wie viel Sehnsucht und Gier nach den Dingen der Welt oder wie viel Unechtheit in dir ist. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, was wirst du damit tun? Wichtig ist, wie geht's von jetzt an weiter? Und die, die ihre Berufung ergreifen, Jesaja 56, die wählen, woran er gefallen hat. Man kann sagen, Herr, ich wähle dein Wesen. Und hat vielleicht noch keine Ahnung, was das Wesen Gottes ist. Ich wähle die Wahrheit. Hat keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Aber wir hören, Gott ist die Wahrheit. Gott liebt die Wahrheit. Gott liebt Gerechtigkeit. Und wir sagen, Herr, ich trete auf deine Seite. Ich will lernen zu lieben, was du liebst. Ich wähle Wahrhaftigkeit. Ich wähle Christusähnlichkeit. Ich wähle ein Leben in den Ordnung Gottes. Ich wähle es. Das kann man sagen. Und nachdem wir es gesagt haben, hat der Heilige Geist eine Grundlage, uns zu erziehen, weil wir ihm die Erlaubnis gegeben haben, weil wir gesagt haben, ich wähle es. Ja, man weiß ja nicht, worauf man sich da einlässt. Ja, das ist bei vielen Dingen so. So lass uns doch eine Antwort geben. Lass uns doch Gott sagen, Gott, wir wollen Gemeinde nach deinem Herzen. Gott, wir wollen deine Ordnung und wir wollen, dass dein Wort unser Denken, mein Denken richten darf. Wir wollen, dass du ein tiefes Werk in uns tust, dass dein Wort schneidet, dass dein Wort ein Richter ist, der Gedanken und Gesinnungen meines Herzens. Ich erlaube das. Du darfst Richter sein. Viele Leute haben Jesus angenommen als Retter. Aber wenn du ihn annimmst als Retter und nicht als König und als Richter, hast du ihn nicht als Retter angenommen. Wir können nicht Jesus aufteilen. Es gibt ihn nur ganz. Und wenn er Retter ist, muss er König werden. Und wenn er König ist, dann bedeutet das auch, dass er Richter ist. Er ist der Richter. Das ist ein anderes Element, wo wir ein völlig verkehrtes Gottesbild haben. Und unter den Frommen kursieren diese Sprüche, wir dürfen nicht richten. Auf keinen Fall dürfen wir richten. Und in der Tat, die Bibel sagt, wir dürfen nicht richten. Und dieselbe Bibel sagt, wir müssen richten. Ja, wie jetzt? Das löse ich jetzt nicht auf. Das kann man zu Hause selber studieren. Aber es gibt Schriftstellen, die gebieten uns zu richten. Jesus gebietet uns, wir sollen richten. Und er verbietet zu richten. Ja, wie? Ganz einfach. Richten ist verboten und richten ist geboten. Ist doch gar nicht so schwer. Wenn wir ihn kennen, wenn wir sein Wort kennen, wenn wir seine Gedanken kennen, dann werden wir in diese Dinge hineinkommen. Halleluja. Komm, lass uns eine Antwort geben. Wenn du magst, du hast lang genug gesessen, ich kann mich hier bewegen. Übrigens, wenn euch das zu lange ist, meine Botschaft, du darfst dich auch bewegen. Ich habe kein Problem damit, wenn du mal aufstehst und dich reckst oder Kniebeugen machst oder hinlegst. Solange du nicht Gespräche mit deinem Nachbarn anfängst, habe ich damit überhaupt keine Probleme. Du musst hier nicht stumm sitzen, also still sitzen, stumm ja, still. Du darfst dich bewegen, du darfst zwischendurch aufstehen und Kniebeugen machen oder einmal hier rumlaufen, ist mir alles egal. Halleluja. Aber jetzt geben wir eine Antwort. Herr, wir haben dich eingeladen, wir haben dich angefleht, dass du reden mögest. Und ich bin Zeuge, du hast heute Abend geredet. Du hast heute Worte des Lebens, Worte der Hoffnung, Worte der Ermutigung und Worte der starken Warnung hineingesprochen in diese Gemeinde. Und ich danke dir für dein Wort. Und wir wollen dir eine Antwort geben. Wir wollen dir sagen, Herr, du bist Gott, du darfst reden. Wir wollen uns nicht über dich stellen. Wir wollen nicht dein Wort beurteilen und außer Kraft reden und ungültig machen durch unsere Überlieferungen, sondern wir wollen dein Wort stehen lassen und ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Dein Wort darf Richter sein unseres Herzens, der Motive unseres Herzens. Und wir wollen uns deinen Ordnungen stellen. Wir wollen Wahrhaftigkeit lernen. Wir wollen Verantwortung lernen vor dir und voreinander. Öffne uns vor allen Dingen die Augen, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Öffne uns die Augen, dein Wesen zu sehen, dein Herz zu sehen, dass du ein naher Gott bist, ein berührbarer Gott, ein empfindsamer Gott, ein Gott mit Gefühlen, ein Gott, dem man Schmerzen und Beleidigungen und Kränkungen zufügen kann. Ja, das ist für uns, die wir in dieser griechisch geprägten Kultur aufgewachsen sind, so weit weg. Und es kommt uns so seltsam vor und so utopisch. Aber das ist, was dein Wort sagt. Und wir wählen, dein Wort darf uns prägen, nicht mehr die Kultur. Dein Wort darf uns prägen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir wählen, deinem Wort den ersten Platz zu geben. Wir wählen. Dein Wort steht über unseren Gedanken, über unseren Theologien, über unseren Vorstellungen von Gemeinde. Dein Wort steht über all dem. Und wir erlauben dir zu kommen und auszureißen, niederzubrechen, zu zerstören, abzubrechen. Wir erlauben dir hineinzugreifen und Dinge, die gepflanzt und gesät worden sind vom Feind, und die niemals von dir kamen, die sich nur fromm gebärden und die fromm aussehen. Wir erlauben dir, sie zu enttarnen. Wir distanzieren uns davon und wir sagen, Herr, hier ist noch ein Bollwerk. Hier ist noch eine Höhe. Hier ist noch eine Lüge. Hier ist noch eine falsche Vorstellung. Reiß es aus, rotte es aus, brich es ab, schaff einen neuen Boden, dass du bauen und pflanzen kannst. Dass der gute Same deines Wortes aufgehen kann. Danke für das, was schon geschehen ist in dieser Gemeinde. Danke für den Umbruch. Herr, geh weiter. Geh tiefer. Geh tiefer. Und Herr, wir segnen die, die noch unentschieden am Rande sitzen und überlegen. Wir segnen die, die schon entschieden sind oder noch entschieden sind, sich dem zu verschließen. Wir segnen jeden Einzelnen und strecken unsere Hand aus, weil du deine Hand ausstreckst. Hilf uns, mit gnädigen, barmherzigen Augen auf die zu sehen, die sich anmaßen, der Wahrheit zu widerstehen. Hilf uns, nicht zu verurteilen, nicht zu verachten, sondern im Gebet und in der Begegnung die Hand auszustrecken und sagen, das ist der Weg des Herrn, komm Bruder, komm aus deinem Gekränktsein, komm aus deinem Stolz, komm aus deiner Anmaßung, komm aus deiner Steifheit, komm aus deiner Verweigerung, komm mit, wir gehen ins Licht, wir gehen in den Strom des Lebens, wir gehen in eine neue Ära. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gib uns dein Erbarmen für die Widerständler. Gib uns dein Erbarmen und hilf uns, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich preise dich dafür, Herr, dass dein Wort schöpferisch ist und dass dein Wort etwas tut. Und das Wort gesprochen in der Salbung deines Geistes, es ist machtvoll und es bewirkt etwas. Es bewirkt etwas. Und das Wort von heute Abend wird etwas bewirken in dieser Gemeinde, in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Es arbeitet, es wirkt, es tut sein Werk. Es tut, wozu du es gesandt hast. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und der Heiler kommt, der Heiler, der alles zurechtbringt, der Heilung bringt, der tut sein Werk in dieser Gemeinde. Und ich danke dir dafür. Halleluja und gebe dir die Ehre. Amen. 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 Halleluja. Halleluja.